Herzlich willkommen, Servus, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Gerlinde Kreutl und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Podcast-Reihe ISS Truppenbesuch. ISS ist natürlich nicht die internationale Raumstation, sondern das ISS, Institut für Sicherheit und Strategie in München. Und der ISS Truppenbesuch ist eine kleine, feine, abgeschlossene Podcast-Reihe, die sich mit Bundeswehrthemen beschäftigt und auf die Bereiche der Bundeswehr schaut, die ansonsten nicht im Mittelpunkt stehen. Ich danke für Ihr Interesse, freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Folge 3 – Besuch bei Brigadegeneral Thomas Hambach, Landeskommando Bayern in München. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie reinhören. Ich sitze hier in der Fürst-Wrede-Kaserne in München im Büro von Brigadegeneral Thomas Hambach. Er ist Kommandeur des Landeskommandos Bayern und ich freue mich, dass er heute Zeit für ein Gespräch hat. Ich grüße Sie, Herr General Hambach.
Grüß Gott, Frau Professor Kreutl. Es freut mich ebenso, dass Sie die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen, nach München, den weiten Weg im Schnee.
Ja, ich musste mich heute tatsächlich mit dem Auto durch den Schnee kämpfen, aber so ist es nun mal im Winter. Wir reden heute über Ihre Arbeit im Landeskommando Bayern, was diese Organisationseinheit ist und was Sie machen. Bevor wir das tun, möchte ich aber ganz neugierig mal von Ihnen wissen, wie wird man denn Brigadegeneral?
Oh ja, das ist ein langer Weg und letzten Endes ist er auch nicht vorhersehbar. Also man kann sich natürlich anstrengen und man kann sich das am Anfang seiner Zeit bei der Bundeswehr mal vorstellen, dass es toll wäre, auch mal General zu werden. Aber es ist dann ein weiter Weg über viele verschiedene Funktionen und irgendwann hat man das Glück, dass man ausgewählt wird, in die Riege der Generalität aufsteigen zu dürfen. Ich empfand das als eine große Ehre und natürlich auch großes Glück, dass ich da mit dabei war.
Sie führen seit 2019 das Landeskommando Bayern. Nun kann man sich aus dem Namen schon erschließen, es muss was mit Bayern zu tun haben. Aber vielleicht könnten Sie uns zu Beginn des Gesprächs noch das Einmaleins mit auf den Weg geben. Also was ist das Landeskommando Bayern und was machen Sie als Kommandeur im täglichen Leben?
Wenn ich es mal ganz einfach beschreibe, dann ist es wie so eine Art Botschaft oder Generalkonsulat der Bundeswehr in einem entsprechenden Bundesland. Wir haben 16 solcher Landeskommandos. Wir sind hier in München und sind Ansprechpartner für die bayerische Staatsregierung in allen Fragen, die Bundeswehr betreffend. Und das bezieht sich dann sozusagen im Schwerpunkt tatsächlich auf die zivil-militärische Zusammenarbeit. Ich auf meiner Ebene berate die Staatsregierung, insbesondere in Lagen von Naturkatastrophen, darüber, was die Bundeswehr denn als Amtshilfe leisten kann oder eben auch nicht leisten kann. Und dazu habe ich dann für die anderen Verwaltungsebenen in Bayern noch etliche Reservisten, die das dann in den verschiedenen Landkreisen tun. Meine sogenannten Kreis- und Bezirksverbindungskommandos. Kreisverbindungskommandos in den Landkreisen und kreisfreien Städten, Bezirksverbindungskommandos in den Regierungspräsidien in den Sieben. Das sind alles Reservisten, ungefähr 10 pro Verbindungskommando, die dann in den entsprechenden Krisenstäben, also der Führungsgruppe Katastrophenschutz, beim Landrat sitzen und ihn beraten, was denn die Bundeswehr tun oder nicht tun könnte und ihn bei der Antragstellung behilflich sind. So, das ist die eine Seite der zivilen militärischen Zusammenarbeit und die andere Seite ist dann die direkte Zusammenarbeit in solchen Katastrophenlagen mit den verschiedenen Hilfsdiensten. Malteser, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und so weiter.
Der Bundes- die Blaulichtorganisation.
Die ganzen Blaulichtorganisationen.
Schönes Ort.
Genau. Und da geht es natürlich, gerade wenn so eine Lage eintritt, darum, die entsprechenden Menschen schon zu kennen. Also vor der Krise Köpfe kennen. Manche sagen auch in der Krise Köpfe kennen, aber ich sage lieber vor der Krise Köpfe kennen, damit ich gleich starten kann, um dann Hilfsleistungen sofort koordinieren zu können und sofort in der Lage leben zu können, das entsprechende Lagebild zu haben. So, und das macht diese Verbindungsorganisation in den Landkreisen. Und ich versuche das dann, wenn denn die Lage so ist, dass die bayerische Staatsregierung einen eigenen Krisenstab einrichtet, wie zum Beispiel während der Corona-Zeit, das auf meiner Ebene mit in der Regel dem Innenministerium zu machen.
Sie haben jetzt eben schon die Koordinierungsfunktion angesprochen, die Sie innehaben, sowohl zur Politik auf verschiedenen Ebenen als auch zu den Blaulichtorganisationen. Wenn Sie politisch nach oben kommunizieren, wer ist Ihr primärer Ansprechpartner?
Als Ansprechpartner für mich stehen in der Bayerischen Staatsregierung zwei Minister zur Verfügung. Das ist eine ganz besondere Position für mich, denn das hat kein anderes Landeskommando. Auf der einen Seite der Innenminister, dem ja auch die Katastrophenschutzorganisation zugeordnet ist und dem auch die ganzen Blaulichter sozusagen in Anführungsstrichen gehören. Und auf der anderen Seite der Leiter der Staatskanzlei, der auch Staatsminister für Bundesangelegenheiten ist und bei sich auch ein Referat Streitkräfteangelegenheiten hat. Also das ist dann der zweite Ansprechpartner, sodass da ich auf zwei Ebenen, auf zwei Linien korrespondieren kann mit der Staatsregierung. Sehr luxuriöse Position und privilegierte Situation.
In jedem Fall haben Sie ganz sicher einen interessanten Job, der unterschiedlichste Fähigkeiten erfordert, weil Sie auf der einen Seite als General eingebunden sind in die militärische Organisationsstruktur der Bundeswehr, wo eben das Prinzip Befehl und Gehorsam gilt. Aber auf der anderen Seite sind Sie als Verbindungsmann mit ganz vielen zivilen Einrichtungen konfrontiert, mit denen Sie sich koordinieren müssen. Also wirklich ein interessantes Feld. Letzte Frage, ganz allgemeiner Natur. Wie viele Leute führen Sie denn im Landeskommando Bayern?
Landeskommando hört sich nach einer großen Organisation an. Es sind tatsächlich 89, da bin ich eingeschlossen. Also das ist die offizielle Zahl, die wir haben. In diese Struktur gehen wir gerade rein. Das hat am 1.10. begonnen und am 1.4., also 1. April dieses Jahres, werden wir dann diese neue Struktur auch komplett eingenommen haben. Also es ist gar nicht so viel, weil sich das ja auch auf die verschiedenen Fachgebiete aufteilt.
Also das Landeskommando ist dann eher so eine Ermöglichungsstruktur und das führt mich gleich zu einer nächsten Frage über die Praxis der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Wie muss man sich das, ich sage jetzt mal im Normalfall, wenn gerade keine Schadenslage ist, vorstellen? Haben Sie also regelmäßig Treffen mit den Ministern, mit den Landräten, mit den Bürgermeistern? Sie haben gesagt, man muss die Köpfe kennen, bevor man sie braucht. Aber natürlich sind das jetzt sehr viele Köpfe, wenn man an Feuerwehr, THW und alle möglichen anderen Blaulichtorganisationen denkt. Sind Sie also ständig in Bayern unterwegs, um quasi mit jedermann zu sprechen, mit dem Sie potenziell im Krisenfall mal zu tun haben würden?
Naja, in etwa schon. Ich bin schon sehr viel unterwegs. Also gerade in der jetzigen Zeit, wo wir sprechen über das Herstellen einer, wie hat der Minister so gesagt, Kriegsfähigkeit in Deutschland. Ich sage einer Verteidigungsbereitschaft, weil das Wort Bereitschaft viele Dimensionen in sich selber auch trägt. Da bin ich sehr viel unterwegs und zwar sowohl in den verschiedenen Blaulichtorganisationen, aber auch in beispielsweise Wirtschaftsunternehmen oder Wirtschaftsverbänden wie dem Verband der Bayerischen Anlagenbauer, der Wasser- und Energiewirtschaft, der Versicherungswirtschaft oder Ähnliches, was die Regierungsbezirke und Landkreise angeht, bin ich des Öfteren auch beim Landkreistag oder beim Gemeindetag, Bürgermeistertag. Die Feuerwehren wünschen hin und wieder mal einen Vortrag von mir. Also ich bin da relativ viel unterwegs und versuche das Thema einerseits Operationsplan Deutschland, was bedeutet das, versuche das einzuordnen und was bedeutet das vor allen Dingen für die andere Seite, nämlich den Bereich der zivilen Verteidigung, das zu erläutern und dafür zu sensibilisieren, dass wir da noch etliches zu organisieren haben, damit es dann auch, wenn man es denn bräuchte, auch funktionieren kann.
Wir haben bisher über die zivil-militärische Zusammenarbeit auf der Landesebene gesprochen, aber natürlich können wir das auch in einem größeren Rahmen noch betrachten, weil für die Verteidigung, die Gesamtverteidigung des Landes natürlich militärische und zivile Verteidigung wichtig ist und auch für die Organisation der militärischen Seite der Landes- und Bündnisverteidigung zivile Unterstützungsleistungen notwendig sind, so wie das auch im Operationsplan Deutschland ja ausbuchstabiert wird, von dem Sie eben gesprochen haben. Welche Rolle spielen die Landeskommandos in dem Bereich?
Eine unserer Aufgaben neben eben der Beratung der Staatsregierung oder den Landkreisen und Regierungsbezirken ist mit Blick auf eine Verteidigungsbereitschaft auch der Aufbau und das Pflegen eines Lagebildes, und zwar nicht nur eines militärischen, sondern auch eines zivilen Lagebildes. Und das wiederum verlangt auch eben eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen Blaulichtorganisationen, weil wir von denen dann die entsprechenden Daten und Lagemeldungen bekommen müssen, um sie dann in ein Lagebild für unser vorgesetztes Kommando einbauen zu können, damit wir dann sozusagen, wenn wir das aus allen Landeskommandos zusammentragen, dann ein gesamtdeutsches Lagebild haben, möglichst aktuell. Dafür eben auch ganz wichtig der enge Draht zu den Verbindungsorganisationen beziehungsweise zu den Hilfsorganisationen, Katastrophenschutzorganisationen, aber auch Polizei und so weiter, damit wir dort die entsprechenden Daten für so ein Lagebild bekommen.
Stichwort Lagebild. Sie sind viel im Land unterwegs, Sie führen viele Gespräche, Sie halten viele Vorträge und mich würde mal interessieren, wie sehr diese Zeitenwende im Kopf, von der immer die Rede ist, bei den Menschen eigentlich schon angekommen ist. Ist mittlerweile verstanden worden, wie sehr sich die Sicherheitslage verändert hat, welche Bedeutung auch die zivile Verteidigung hat, welche Bedeutung es hat, kritische Infrastruktur zu schützen, sich zu wappnen, sich resilient zu machen? Was ist Ihre Erfahrung? Also ist dieser Mindset-Wechsel schon sichtbar, spürbar oder gibt es da noch eine Zögerlichkeit, vielleicht auch so ein Verdrängen, dass schon alles nicht so schlimm werden wird?
Also eine Zögerlichkeit kann ich da nicht unbedingt erkennen, ganz im Gegenteil. Man sucht tatsächlich die Information und man sucht danach, was man denn in der jeweiligen Situation, in den jeweiligen Unternehmen, in dem Verband tun kann, um sich auf so eine Situation vorzubereiten, um dann in der Lage auch entsprechend handeln zu können. Das ist nicht immer ganz einfach, weil wir ja nicht die Experten sind dafür, wie ein Unternehmen aufgestellt sein muss, damit es weiter produzieren kann, das, was es produzieren muss. Wir können nur dafür sensibilisieren, dass wir das in der entsprechenden Lage dann auch brauchen. Denn in einem Kriegsfall, den wir uns ja alle nicht wünschen, muss die Gesellschaft ja auch weiter funktionieren. Und da muss die Wirtschaft weiter funktionieren, da muss die Industrie weiter funktionieren, weil die Gesellschaft ja auch weiter versorgt werden muss. Also neben der Tatsache, dass man dann im Krieg ist, muss alles andere ja weiterlaufen. Wir sehen das ja ganz aktuell auch in der Ukraine. Ja, die stehen unter heftigem Beschuss, an der Front natürlich ganz besonders, aber eben auch in den Regionen, die weiter entfernt sind. Auf Energieinfrastruktur werden Angriffe gefahren, natürlich auch auf die Zivilbevölkerung. Aber letztlich funktioniert die Gesellschaft erstmal weiter. Also die Bäcker produzieren weiter, Lebensmittel werden produziert, es werden Güter für den täglichen Verbrauch produziert, es wird Kleidung produziert, es werden natürlich auch Waffen produziert. Das geht also und das funktioniert eben nur, wenn sich die Unternehmen entsprechend so aufstellen, dass es eben auch funktionieren kann in so einer Lage. So, und dann geht es darum, dass ich eben dafür sensibilisiere, dass die Unternehmen ihre Engstellen, Engpässe, die sie erkennen, wo sie sehr leicht verletzbar sind, dass sie sich die als erstes vornehmen und gucken, was können wir denn tun, um genau diese Schwachstelle auszugleichen. Wir fangen schon mal an beim Personal. Habe ich beim Personal einen Überblick, wen ich alles habe? Aus welchen Nationen kommen die Menschen, die ich da habe? Habe ich die eigentlich, also in staatlichen Unternehmen kann ich sagen, habe ich die alle sicherheitsüberprüft? Wo kommen sie her? Sind die überhaupt noch da? Wenn es soweit ist, sind welche drunter, von denen ich annehmen muss, dass sie möglicherweise gar nicht nur für mich arbeiten, sondern auch für jemand anders. Und das ist eine Seite. Und dann gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wo ein Wirtschaftsbetrieb in seiner Funktion gestört werden kann. Hautnah haben wir es jetzt gerade wieder in Berlin erlebt. Eigentlich ein relativ kleines Erlebnis, ein kleiner Brand, eben mit riesigen Auswirkungen und eben genau an der richtigen Stelle. Und diese Stellen gilt es zu identifizieren und dann eben entsprechend entweder zu schützen oder sich Alternativen zu überlegen oder Redundanzen zu schaffen oder so etwas. Und dafür versuche ich zu sensibilisieren, merke aber auch, dass etliche Unternehmen auch schon selber da dran sind, genau das auch zu tun.
Das, was Sie eben über die Gespräche mit Unternehmen und Verbänden gesagt haben, das ist natürlich ein spannender Punkt. Ich muss ehrlicherweise gestehen, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, weil ich ging eher davon aus, dass Sie sehr stark mit den öffentlichen Ansprechpartnern zu tun haben. Also mit den Gemeinden, mit den Städten, mit den Kreisen, mit den Regierungsbezirken. weniger aber mit Einzelunternehmen oder Verbänden, also mit der Wirtschaft. Da würde mich jetzt nochmal konkret interessieren, kriegen Sie also Anrufe von Unternehmen, von Verbänden, dass Sie gerne mal Ihre militärische Expertise hätten? Oder ist es umgekehrt so, dass Sie aktiv auf die Wirtschaft zugehen und sagen, ihr solltet mal über dieses und jenes nachdenken?
Über die Vortragsarbeit, die ich mache, lerne ich immer wieder neue Menschen kennen, die aus Unternehmen kommen und dann sagen, können Sie auch mal bei uns vortragen. Ich versuche zu vermeiden, dass ich zu einem einzelnen Unternehmen hinfahre, weil ich dem nicht Herr werden kann. Deswegen bitte ich dann immer darum, das über einen Verband zu lösen, die Verband der Bayerischen Wirtschaft oder die Industrie- und Handelskammer oder eben dem Verband der Bayerischen Anlagenbauer oder Wasser- und Energiewirtschaft, dann kann ich mehrere gleichzeitig erreichen und so sensibilisieren. Aber ich habe auch natürlich Anfragen aus dem öffentlichen Bereich. Wie gesagt, ob das in der Gemeindetag ist oder der Landkreistag oder auch verschiedene Ministerien aus der Bayerischen Staatsregierung, die dann zu verschiedenen Sitzungen mich einladen und gerne mit mir über die Themen sprechen wollen. Das Landwirtschaftsministerium hat auch schon angefragt, das Gesundheitsministerium, interessanterweise auch schon das Kultusministerium, weil man sich dort eben auch schon Gedanken darüber macht, wie man denn die Kulturgüter in Bayern schützen kann. Also muss ich die evakuieren, wenn ja, wohin? Welche Schutzmaßnahmen können wir heute schon treffen? Bei welchem Bedrohungsszenario oder für welche Bedrohungsszenario?
Welche Bedrohungsszenarien halten Sie momentan für die relevantesten?
Wir haben es jetzt gesehen, auch wenn das nicht unbedingt jetzt der russischen Seite zugeordnet wird in Berlin, sondern eben einer linksextremen Organisation, so ist es doch genau dieses Szenario.
Also der Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin von Anfang Januar.
Was oder sind es solche Angriffe, gegen die wir uns wappnen müssen? Also was wir im Allgemeinen als hybride Szenarien oder hybride Bedrohungen bezeichnen. Angriffe auf Energieinfrastruktur in kleinerem Maße, aber mit großen Auswirkungen. Oder es ist die Bedrohung aus dem Cyberraum. Also alles das, was so unter dieser hybriden Bedrohung läuft, das ist das, worauf wir uns jetzt einstellen müssen. Und das ist ja auch schon Krieg. Das heißt ja hybride Kriegsführung.
Sie haben jetzt die Klaviatur der Mittel schon durchdekliniert. Und man sieht, dass es eben ganz vielfältige Instrumente sind, die in der hybriden Kriegsführung gebraucht werden. Von der Desinformation über Sabotageakte, Cyberangriffe, Attacken auf die kritische Infrastruktur. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man sich gegen so eine Vielfalt möglicher Bedrohungen in einer offenen Gesellschaft überhaupt zur Wehr setzen kann. Also kann man so viele Pläne in der Schublade haben?
Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Was wir aber doch erkennen, ist, dass wir uns in der Vergangenheit eher so gut wie gar nicht darum gekümmert haben und jetzt etliches nachzuholen haben. Wir müssen uns jetzt schon anschauen, wo sind denn wirklich besonders sensible Stellen, hochrisikobehaftet, und beginnen jetzt Möglichkeiten zu suchen, wie wir uns da besser schützen können. Das können wir schon. Da gehört auch dazu, dass wir bestimmte Sachen auch nicht mehr öffentlich machen, im Sinne einer falsch verstandenen Transparenz. Also wenn man sich aus dem Internet die Knackpunkte raussuchen kann, dann ist das eben der Sache nicht besonders dienlich, sich zu schützen. Man muss es ja demjenigen, der etwas unternehmen möchte, jetzt nicht allzu einfach machen. Also der muss schon ein bisschen Arbeit auch investieren müssen. Also man kann sich schon vorbereiten. Wir können auch im Cyberbereich uns deutlich mehr vorbereiten. Nicht alle sind oder haben ihre Schutzmaßnahmen schon so ausgeweitet, wie wir es möglicherweise brauchen. Die gegnerische Seite zum Beispiel stürzt sich in der Vergangenheit, ich nehme jetzt ein konkretes Beispiel, auf Krankenhäuser, die sehr verletzlich sind, weil sie im Gegensatz zu einem Cyberunternehmen oder zu einem IT-Unternehmen sich ebenso gut wie gar nicht geschützt haben. Das Risiko aber extrem hoch ist, dann in einen Erpressungsfall zu geraten. Das merkt man schon. Also in dem Bereich können wir uns schon gut vorbereiten, auch durch eine nochmal intensivere Zusammenarbeit unter den entsprechenden Unternehmen. Das heißt, ich muss miteinander kommunizieren, wenn etwas vorfällt, und darf mich nicht zurückziehen und das nur für mich behalten und gucken, dass es irgendwie gut ausgeht. Ich glaube, dass wir das schon größer denken müssen und im Sinne des Ganzen dann einen Angriff auch kommunizieren müssen, damit dem auch begegnet werden kann.
Sie sagten eben, man kann sich schon schützen, auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz geben kann. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber man könnte natürlich schon die Frage aufwerfen, ob die Stärkung von Resilienz wirklich die einzige Antwort ist, die man auf hybride Bedrohungen geben kann. Denn die Alternative wäre ja, stärker über Abschreckung nachzudenken. Also soll es primär darum gehen, sich selber widerstandsfähiger zu machen, um hybride Attacken aushalten zu können? Oder kann man nicht auch einen Aggressor durch Instrumente der Abschreckung dazu bringen, hybride Attacken überhaupt nicht erst durchzuführen? Haben Sie Einschätzungen dazu?
Ja, das eine geht ja gar nicht ohne das andere. Also das sind zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite muss ich eben versuchen, mich durch, ich nenne es jetzt mal, passive Maßnahmen zu schützen. Und auf der anderen Seite kann ich durchaus auch versuchen, dem Gegner klarzumachen, dass das übrigens keinen Sinn hat. Und beides hängt miteinander zusammen. Selbst die passiven Maßnahmen haben eine abschreckende, im gewissen Sinne abschreckende Bedeutung. Wenn ich klar mache, dass ein Angriff, der durchaus auch erfolgreich sein kann, aber keine gravierenden Auswirkungen hat, weil ich mich ansonsten gut vorbereitet habe, wenn sich die Gesellschaft gut vorbereitet hat, wenn sie eben 3, 4 Kerzen zu Hause hat und ein paar Liter Wasser, sodass sie sagen kann, das macht mir jetzt übrigens überhaupt nichts aus, wenn der Strom 3 Tage weg ist. Ich kann sogar ein bisschen heizen, weil ich da auf andere Weise vorgesorgt habe. Dann ist das eben auch ein Zeichen der Abschreckung. Jedenfalls ein Zeichen, dass die Gesellschaft resilient ist und sich durch sowas nicht großartig beeindrucken lässt. Wir beobachten das ja insbesondere in den nordischen Ländern, Schweden, Finnland ganz besonders, wo es den Begriff der Total Defense gibt, wo man als Gesellschaft sagt, das macht man mit uns übrigens nicht. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken und wir sind vorbereitet auf solche Szenarien. Das an sich hat ja auch schon eine Signalwirkung.
Wir Politikwissenschaftler würden das Deterrence by Denial nennen. Also Abschreckung durch Erfolgsverweigerung. Man versucht, einen Gegner davon abzubringen, einen Angriff durchzuführen, weil man ihm signalisiert, dass er damit seine Ziele sowieso nicht erreichen wird. Dann gibt es aber auch noch eine andere Variante, nämlich Deterrence by Punishment. Man könnte ja auch versuchen, einen Gegner davon abzubringen, überhaupt einen Angriff durchzuführen, indem man ihm Konsequenzen androht, indem man ihm Bestrafung androht. Im Sinne von, wenn diese hybriden Attacken weitergehen, dann wird es aber Konsequenzen haben. Was halten Sie davon?
Ich glaube, das machen wir national in diesem Sinne nicht, weil das ja dann schon in eine Art bewaffnete Konfrontation hinausläuft. Da glaube ich, dass wir tatsächlich eher auf die abschreckende Wirkung insgesamt, in unserem Fall über die NATO, setzen und sagen, also bis zu einer gewissen Grenze ja, aber wenn wir das definieren als einen Angriff tatsächlich, dann würde das möglicherweise einen NATO-Fall, einen Mündnisfall nach sich ziehen. Auf der nationalen Ebene denke ich nicht, dass man hier separat aktive Maßnahmen ergreift.
Ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Mir begegnet es aber schon in Vorträgen immer wieder, dass Leute fragen, warum lassen wir uns das eigentlich alles gefallen? Aber Sie haben natürlich völlig recht, da hängt viel mit dran und man muss sehr genau abwägen.
Ja, es ist natürlich risikoreich, es ist eben tatsächlich eine politische Frage, ob ich auf solche Maßnahmen dann aktiv reagiere. Und nun leben wir in einer Verteidigungsgemeinschaft in der NATO und in einem politischen Bündnis ja auch mit NATO und EU und müssen das schon auch immer in Erwägung ziehen, welche Reaktionen wir da politisch für angemessen halten.
Sie haben in diesem Gespräch sehr plastisch beschrieben, mit wie vielen unterschiedlichen Akteuren Sie zu tun haben und wie viel momentan in Bewegung ist, um das Land krisenfest zu machen. Also es ist nicht nur die Staatskanzlei, die darüber nachdenkt, sondern es sind eben auch die Bürgermeister, die Landräte, die Blaulichtorganisationen, es sind die Unternehmen, die Verbände. Und es passiert auch viel, was man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, wie etwa, dass das Kultusministerium Pläne macht, wie man Kulturgüter schützen kann. Nehmen wir doch mal so eine Skala von 1 bis 10. Wie gut vorbereitet sind wir mittlerweile? Also welchen Teil des Weges haben wir schon hinter uns, nachdem wir jetzt seit einigen Jahren diesen Mindset-Wechsel erleben und doch einiges tun, um uns zu wappnen?
Wenn ich mal den Berg als 10 ansehe, dann denke ich, dass wir so bei der 3 sind. Wir haben aber ein ganzes Stück schon hinter uns gebracht. Es geht ja einmal darum, die Lage auch zu erkennen, erstmal sozusagen sensibel dafür zu werden und es auch anzuerkennen, zu internalisieren, dass die Lage jetzt so ist, wie sie ist. Das beginnt ja sehr langsam, weil wir aus einer Zeit kommen, in der wir eben im tiefen Frieden gelebt haben, außerhalb Deutschlands überhaupt gar keinen Gegner gesehen haben und das über mehrere Jahrzehnte. Und wir haben uns darin auch sehr wohl gefühlt, alle miteinander. Dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Aber dann aus diesem Modus sozusagen wieder rauszukommen, dafür braucht es eine ganze Zeit. Ich denke aber, dass wir sozusagen so ein Break-Even da schon erreicht haben und die Entwicklung hin in eine Vorbereitung, in eine Verteidigungsbereitschaft einen eher exponentiellen Verlauf hat. Also es fängt langsam an und steigt dann aber umso schneller an. Und ich glaube, da sind wir schon in einem Bereich der Kurve, wo wir dann einen schnelleren Anstieg erreichen können. Auch wenn ich jetzt sage, wir sind erst in Anführungsstrichen bei der 3, dann glaube ich schon, dass wir die nächsten Schritte umso schneller gehen können, weil eine ganze Menge schon verstanden ist. Also der Lösungsansatz ist klar und jetzt geht es darum, den Lösungsansatz zu nutzen, um dann die ganze Rechnerei zu machen. Das ist auch aufwendig, aber es ist verstanden. Es ist verstanden, warum es sein muss und dass es sein muss. Und damit kann jetzt sehr konkret gearbeitet werden. Deswegen auch die verschiedenen Anfragen aus den verschiedensten Bereichen. Es ist eben nicht mehr nur in den Staatskanzleien oder im Bundeskanzleramt, dass man die Lage erkannt hat, sondern es geht über alle Ressorts hinweg, die sagen, oh, ich bin ja tatsächlich auch getroffen. Wir haben eine Rolle in diesem Thema Verteidigungsbereitschaft, in dem Thema zivile Verteidigung. Wir gehören alle mit dazu. Es ist gesamtgesellschaftlich, gesamtstaatlich zu denken. Und das haben wir jetzt verstanden und jetzt machen wir uns Gedanken darum, wie wir dazu beitragen können. Ich finde das ja eine fantastische Entwicklung eigentlich, dass eben auch so breit schon gedacht wird und man sich eben vorbereitet. Kultusministerium, das Landwirtschaftsministerium, das sich durchaus Gedanken darüber macht, dass eine Lage entstehen könnte, wo ich in einen Versorgungsengpass kommen kann, was die Versorgung der Bevölkerung angeht. Wie muss ich mich denn da aufstellen, damit ich die Bevölkerung weiter versorgen kann? Kann es zu Ernährungsengpässen kommen und wie begegne ich dem? Ich finde die Entwicklung schon ganz gut, dass man das alles erkannt hat und jetzt daran arbeitet.
Allein, dass man diese Fragen stellt, zeigt ja schon, wie sehr sich die Welt verändert hat. Vor 10 Jahren wäre es noch völlig undenkbar gewesen, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Interessanterweise haben Sie aber im Landeskommando Bayern schon 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Heimatschutzregiment als Pilotprojekt aufgelegt. Da würde ich gern zum Schluss hin nochmal anknüpfen. Heimatschutz ist natürlich essentiell wichtig, wenn es um die Gesamtverteidigung geht. Wie kam dieses Projekt zustande und wie wurde es aufgenommen?
Das ist jetzt tatsächlich eine längere Geschichte. Die leitet sich ab eigentlich aus der Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, wo wir im tiefsten Frieden gelebt haben, wo wir die Bundeswehr reduziert haben in ihrem Umfang und wir natürlich auch die Reservisten reduziert haben in ihrem Umfang und sich auch die Reserve Gedanken darüber gemacht hat, was können wir denn jetzt eigentlich tun, außer vorzugeben, am Wochenende Russen im Wald zu suchen. Und da haben sich Reservistengemeinschaften gebildet, die gesagt haben, wir könnten doch auch in Fällen von Naturkatastrophen oder anderen Gelegenheiten, wo wir nützlich sein könnten, uns zusammentun und als Reservisten auftreten und versuchen zu helfen. Daraus haben sich aufgebaut sogenannte regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanien. Sie haben sich über ganz Deutschland gebildet und diese Reservisten hat man dann überlegt, wie können wir die ja nun so ein bisschen versprenkelt sind in Deutschland und jede eigentlich für sich und nicht organisiert, wie können wir das organisatorisch fassen? Und hat dann gesagt, dann liegt es eigentlich nahe, sie in einer militärischen Formation organisatorisch zu fassen. Das wäre dann ein Regiment. Und so ist die Idee des Landesregiments entstanden. Und in Bayern hat man damit begonnen, weil in Bayern 7 solcher regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien waren. Nämlich in jedem Regierungsbezirk war eine. Die hat man dann als Landeskommando gefasst. Erstmal hat man nur 3 genommen. Dann hat man das ausgeweitet. Und dann kam auch das Thema Heimatschutz als Begriff auf und hat sie dann auch umbenannt in Heimatschutzregiment, in Heimatschutzkompanien. so ist das aufgewachsen. Und dann hat man das natürlich in Bayern gesehen, das funktioniert eigentlich gut. Das sollten wir ausweiten auf Deutschland und hat das dann eben tatsächlich auch gemacht und zunächst mal 6 solcher Regimenter aufgebaut. Inzwischen sind es, wenn ich richtig informiert bin, 7. Und der Bedarf ist natürlich noch höher. Also die Planungen gehen deutlich höher. Wir müssen sie halt nur erstmal dann auch füllen können mit Reservisten und die entsprechend dann auch ausrüsten können. Und der letzte Schritt in diese Richtung war verbunden mit der Strukturentscheidung des Ministers im vergangenen Jahr. Da sind die Heimatschutzregimenter, die zunächst mal bei den Landeskommandos organisatorisch aufgehängt waren, zusammengefasst worden in eine Heimatschutzdivision, die organisatorisch dann im Heer verortet wurde. So dass die Landeskommandos damit jetzt nichts mehr in Anführungsstrichen zu tun haben, sondern vom Heer geführt werden in dieser Heimatschutzdivision.
Lieber Herr General Hambach, wir sind am Ende des Gesprächs angelangt und das Leben ist ja in der Regel kein Wünsch dir was, sondern ein so ist es. Aber ich möchte Sie halt schon fragen, was Sie sich wünschen, um die Gesamtverteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik noch weiter zu stärken und die zivil-militärische Zusammenarbeit zu verbessern.
Ich wünsche mir, dass wir jetzt vermehrt ganz konkrete Schritte machen können, dass die unterschiedlichen, wie sagt man so schön, Player beginnen ganz konkret bei sich Projekte aufzusetzen, wie sie sich ganz konkret vorbereiten können und dies dann auch so umsetzen, dass sie das für sich auch immer wieder mal ausprobieren können. Also das, wo wir im Militär sagen, ausbilden und dann üben, da müsste man dann auch hinkommen in Unternehmen, dass man das, was man sich vorgenommen hat, tatsächlich auch ausprobiert und auch regelmäßig beginnt zu üben. Wie verhält sich das Unternehmen beim Stromausfall? Wie verhält sich das Unternehmen bei Wasser? Was weiß ich, welche Szenarien man sich da immer jetzt vorstellen kann. Also tatsächlich mal ins Machen zu kommen.
Nicht reden, sondern machen. Das ist doch ein guter Wunsch, dem schließe ich mich an.
Ja, ob wir dann insgesamt schon so weit kommen, das muss man dann sehen, weil es ja viel Arbeit ist, solche Pläne aufzusetzen und alles zu durchdenken in Bereichen, wo man sich eben die vergangenen Jahre überhaupt gar nicht damit befasst hat. Da habe ich schon Verständnis, dass das auch eine Weile dauert. Aber sobald man es dann hat, dann muss man, glaube ich, das nicht nur lesen und abheften, sondern versuchen, ins Tun zu kommen, zu machen, umzusetzen und dann auch zu üben.
Ganz herzlichen Dank, Brigadegeneral Thomas Hambach. Schön, dass Sie Zeit hatten.
Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Liebe Zuhörer, ein Hinweis zum Schluss. Heute ging es auch um die Rolle der Wirtschaft und wie sich die Wirtschaft auf einen möglichen Verteidigungsfall vorbereiten muss. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat gerade am 26. Januar eine neue Studie veröffentlicht auf der Grundlage einer Unternehmensbefragung. In dieser Unternehmensbefragung ging es genau um dieses Thema. Wie gut sind die Unternehmen in Deutschland mittlerweile vorbereitet auf einen möglichen Verteidigungsfall? Und da kam raus, dass es in manchen Bereichen wirklich noch viel Aufholbedarf gibt. Etwa, dass nur 22% der Unternehmen bislang für Infrastrukturausfälle gerüstet sind. In anderen Feldern, Stichwort Cyberangriffe, da ist schon deutlich mehr an Vorbereitung passiert. Also ein paar interessante Zahlen zum Thema, wenn Sie Interesse haben. Ich stelle Ihnen den Link zur Studie in die Shownotes. Servus.
Bis zum nächsten Mal.